Ich habe euch heute ein Bild von einer Statue mitgebracht, an der ihr wahrscheinlich alle schon mehr oder weniger aufmerksam vorbeigelaufen seid. Und zwar ziert diese Statue den Gerechtigkeitsbrunnen am Römer. Ja, das ist die Darstellung der Justitia, eine griechische Göttin, und sie steht für die Gerechtigkeit natürlich. Sie hält in einer Hand die Waage und in der anderen Hand ein Schwert. Das soll symbolisieren, dass sie gerecht richtet. Mit der Waage schaut sie, wer welches Urteil verdient hat, und mit dem Schwert führt sie es aus. Jeder bekommt von ihr, was er verdient. Dieses Bild von Gerechtigkeit ist bei uns ziemlich weit verbreitet. Man denkt an Gericht, an erbarmungsloser Vollstreckung. Bibelstellen über die Gerechtigkeit Gottes wirken auf den Hintergrund manchmal etwas verwirrend und man kommt vielleicht zu falschen Schlussfolgerungen, wenn man das so betrachtet. Denn so ganz passt es ja nicht zu unserem gnädigen Gottesbild, wenn so Gerechtigkeit aussieht. Ja, schon Luther verzweifelte einst in seiner Kammer an solchen Stellen und fiel fast vom Glauben ab. Eine solche Stelle habe ich euch mal mitgebracht. Das steht im 1. Petrusbrief 2, Vers 21a bis 25. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Wir können in Gerechtigkeit leben. Was für ein Zuspruch, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich, wo ist die Gerechtigkeit, die Jesus gebracht hat? Für mich ist das hier keine gerechte Welt. Also die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Riesige Flüchtlingsströme erreichen Europa, und weil sie endlich nicht mehr ihr Leid akzeptieren, in dem sie leben, und wollen hier einfach ein besseres oder einfach mal leben. So. Und nun beschweren wir uns, mehr oder weniger, weil wir jetzt plötzlich die Rechnung dafür tragen müssen, weil wir die ganze Zeit auf ihre Kosten gelebt haben. Und dabei geht es uns immer noch so scheiße gut, im Gegensatz zu Millionen anderer Menschen, die auf der Welt leben und die einfach kein menschenwürdiges Leben führen dürfen. Nur weil sie in einem anderen Land, in dem falschen Land vielleicht geboren wurden oder in dem falschen Milieu aufwachsen. Ist das gerecht? Wo ist die Gerechtigkeit, die uns dieser Vers verspricht? Was ist Gerechtigkeit? Was bedeutet für dich Gerechtigkeit? Zur Vorbereitung der Predigt habe ich einige von euch schon gefragt, was Gerechtigkeit bedeutet. Und ich habe viele interessante Antworten bekommen, die ich euch so ein bisschen zeigen möchte. Zum einen habe ich oft Sätze gelesen wie: Gerechtigkeit ist schwer. Kindern ist Gerechtigkeit sehr wichtig. Aber das wollen wir alle irgendwie. Ein abstrakter Begriff, schweres Thema. Die Welt ist sehr ungerecht. Das war einer der Gründe, warum ich mich bei dem Text vor allem auf die Gerechtigkeit konzentriere. Gerechtigkeit scheint ein großes Thema zu sein, das vielen auf dem Herzen liegt. Und dabei ist es so schwer zu fassen und zu verstehen. Manche Beiträge haben verschiedene Aspekte von Gerechtigkeit beschrieben. Da stand sowas wie einen menschlichen Versuch, die Menschen nach einem einheitlichen Maß zu messen. Gerechtigkeit ist nicht gleich Gnade. Gerechtigkeit führt zur Gesetzlichkeit. Gnade dagegen zu leben. Gerechtigkeit bedeutet nicht, alle bekommen das Gleiche, sondern jeder bekommt, was er verdient. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Diese Beiträge haben eines gemeinsam. Sie beschreiben das Bild der Justitia, das wir eben schon gesehen haben. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit ist nicht falsch, aber sie erschwert uns, den Bibeltext zu verstehen. Wenn wir an Gerechtigkeit denken, haben wir oft Gerichtsseele vor Augen, Richter, der jedem das auferlegt, was er verdient. Dieses Bild von Gerechtigkeit liegt an unseren griechischen Wurzeln. Die Autoren der Bibel jedoch, aus dem der Text stammt, die haben hebräische Wurzeln. Und wie das Hebräisch das so an sich hat, bedeuten manche Begriffe einfach was anderes, als wir denken. Das macht es auch so oft schwer, die Bibel zu verstehen. Ja, es gab noch zwei andere Beiträge, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ziel von Gerechtigkeit sollte es sein, Menschen in Gemeinschaft zu integrieren, eine Grundlage für ein würdevolles Leben zu schaffen. Nur Gottes Gerechtigkeit ist wahre Gerechtigkeit. Er lässt sich auf jeden individuell ein, um ihm gerecht zu werden. Das leitet schon sehr gut in die hebräische Bedeutung des Begriffs ein. Gerechtigkeit im Judentum ist ein Beziehungswort. Es stellt zwei Dinge zueinander in Beziehung. Vielleicht erinnert ihr euch noch, manche vielleicht noch dunkel, manche etwas heller, an die Mathematikstunden, an denen man die Beziehung von Linien untersucht hat. Und dann hat man Linien zueinander mit senkrecht oder waagrecht bezeichnet. Das kommt, man schaut, wie Sachen in Beziehung zueinander stehen. Das haben wir heute noch. Gerecht bezieht sich in der Bibel auf ein solidarisches Verhalten zum Mitmenschen. Ob ich mich recht mit meinem Mitmenschen gegenüber verhalte. In den Gesetzbüchern zum Beispiel, die Gott dem Volk Israel schenkt, finden wir Gerechtigkeit in Verbindung zu Handel. Gott ermahnt das Volk, dass sie gerecht handeln. Damals fand der Handel noch face-to-face statt. Heute gehen wir lieber ins Internet und klicken kurz und dann haben wir das ganze Zeug. Damals ging man aber mit seinen 3 Kamelen zum Bauern und der hatte dann vielleicht 5 Säcke Getreide und dann wollte man tauschen. Und da heißt es, dass diese Kamele dann auch gesund sein sollten und nicht 30 von 50 Säcken Getreide verfault, weil das nicht gerecht wäre. Man soll dem Gegenüber geben, was das Gut wert ist. Dadurch behalten wir zueinander eine gerechte Beziehung, eine aufrechte Beziehung und wir können menschenwürdig zusammenleben. Auf Gott bezogen hat der Begriff Gerechtigkeit seinen Ursprung im Bund. Dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Auf beiden Seiten fordert dieser Bund Treue und Gemeinschaft ein. Wenn Gott von Gerechtigkeit spricht, wenn Gott dem Volk Gerechtigkeit ausübt, wird er ihrer Beziehung gerecht. Das Volk Israel versteht darunter eine Heilsgabe, eine Hilfe, eine Rettung. Also es ist ganz anders als das, wenn wir Gerechtigkeit hören, hören wir was ganz anderes. Also Heilsgabe, Hilfe und Rettung. Das können wir auch lesen im Psalm 51, Vers 16. Da heißt es zum Beispiel, rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Gerechtigkeit bedeutet in diesem Text nicht, dass jedem die Bestrafung oder die Belohnung zuteil wird, die er verdient. Nein, Gerechtigkeit bedeutet, in einer rechten Beziehung zu leben, zu seinen Mitmenschen und zu Gott, eine beidseitige Treue und Gemeinschaft auszuüben. Es gibt natürlich auch noch eine andere Seite von Gerechtigkeit. Wir finden die auch im Alten Testament. Und dort gibt es immer wieder Konflikte. Phasen, in denen das Volk Israel nicht recht handelt, nicht gerecht ist. Und dann kommt es zu einem Bundbruch. Der Bund muss wieder hergestellt werden. Und deswegen müssen die Taten, die begangen werden, ausgelöscht werden. Gott tritt dann als ein zorniger Gott auf und schickt sein Volk zum Beispiel ins Exil, in die Wüste. Dort müssen sie ausharren, bis Gott sich ihnen gnädig zeigt, bis die Gerechtigkeit wieder eintreten kann. Der Zorn und die Gerechtigkeit sind daher zwei Aspekte eines Ereignisses. Das eine muss durchlebt werden, damit man zum zweiten gelangen kann. Dabei ist es immer Gott, der gerecht macht. Gott, der die Strafe schickt und Gott, der sie auch wieder von ihnen nimmt. Das Alte Testament erscheint als ein endloser Abfall. Immer wieder fällt das Volk Israel ab von der Beziehung, vom Bund mit Gott. Und immer wieder muss Gott sie daran erinnern, an ihren Bund, an ihre Beziehung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest, aber als ich das gelesen habe, dachte ich echt, Leute, versteht ihr es nicht endlich mal? Eure Großväter haben das schon gemacht, eure Väter, könnt ihr das nicht einfach endlich mal verstehen? Einfach, also, ich kann es nicht verstehen. Und dann irgendwann denke ich, ich bin ja auch eigentlich nicht viel besser und ist ja auch nicht so, dass ich nicht ab und zu mal abfalle. Und ich weiß auch, ich kann mir gut vorstellen, dass auch Gott irgendwann mal gedacht hat, ey, checkst du es eigentlich mal? Du hast es doch schon alles durchgemacht und jetzt musst du nochmal da durch. Ja, das liegt einfach daran, dass wir Menschen nicht aus uns selbst gerecht werden können. Wir brauchen Gott dafür, der uns wieder neu richtet, der uns wieder zu neuem Recht drückt. Der Höhepunkt der Gerechtigkeit, den finden wir im Neuen Testament. Gott reicht es anscheinend. Gott hat keine Lust mehr, das alles mit anzusehen. Er möchte endlich Klarheit schaffen, einen endgültigen Schlussstrich. Und er hat keine Lust mehr auf diese Ungerechtigkeit, keine Lust mehr auf kaputte Beziehungen. Und daran erinnert uns der erste Petrusbrief. Petrus schrieb diesen Brief an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Zur Zeit seiner Abfassung herrschte eine große Christenverfolgung im Römischen Reich. An dieser Verfolgung fiel irgendwann auch Petrus und Paulus zum Opfer. In dieser Zeit herrscht Angst, es herrscht Leid. Und Petrus schreibt einen Brief, in den er alles steckt, was grundlegend wichtig für die Gemeinden ist. Und er möchte sie einfach noch einmal erbauen zum Schluss. Und in unserem Text, der auch ein Teil dieser Grundlegenheit ist, streckt sich die ganze Fülle von Jesus' Tat. Und in diesem Hintergrund möchte ich euch den Text nochmal vorlesen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Christus lebte und starb, um uns ein Vorbild zu sein. Daran erinnert uns Petrus. Wir nehmen ihn nicht als Vorbild und wir laufen auch nicht in seinen Fußstapfen, indem wir dem Kreuzestod nachgehen oder indem wir uns peinigen lassen. Nein, darum geht es jetzt nicht. Was es vielmehr bedeutet, finden wir in Vers 23. In diesem Vers wird beschrieben, wie Jesus verachtet und verletzt wurde. Obwohl er der einzige Mensch war, der ohne Sünde war und damit eigentlich der Einzige, der sich über andere stellen konnte, wehrte er sich nicht. Er rächte sich nicht, er drohte auch nicht. Das alles hätte er in seiner Macht gestanden, doch er unterließ es. Stattdessen übergab er es Gott, seinem Vater, dass er gerecht richtet. Der Gott, von dem die Gerechtigkeit kommt, der die Gerechtigkeit ins Leben bringt. Genauso wie Jesus die Vergeltung Gott überließ, sollen wir auch Gott überlassen, über andere zu richten. Denn, seien wir mal ehrlich, was gibt uns das Recht, über andere zu richten? Man sieht das zum Beispiel ganz gut in der Flüchtlingsthematik. Schnell ist man dabei, über die bösen und ignoranten Pegida-Demonstranten zu schimpfen. Schnell regt man sich über die Wirtschaftsflüchtlinge auf, über ihr Verhalten in den Erstaufnahmelager. Warum sollten wir über sie urteilen können? Warum sollten wir beurteilen können, wer hier einreisen darf und wer nicht? Wessen Leben schlimm genug ist, dass er daraus entfliehen darf? Wer gibt uns das Recht, dass wir Menschen verurteilen, die Angst haben, über ihren Unterhalt zu verlassen, ihre Lebensqualität und die einfach nicht verstehen, was gerade vor sich geht? Wir sind doch alle gleich in unseren Verfehlungen. Wir wissen es oft einfach nicht besser. Wir haben Angst, Wut oder sind einfach nur einsam. Wir tun Dinge, die nicht rechtens sind und darin sind wir alle gleich. Weil wir alle voller Verfehlungen stecken und weil Gott das allzu gut weiß, hat er seinen Sohn geschickt. Petrus schreibt in bildlicher Sprache, was mein Germanistenherz zweimal höher schlagen lässt, einmal inhaltlich und einmal stilistisch. Und ich liebe diesen Vers, deswegen lese ich ihn euch einfach nochmal vor. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus nahm unsere Sünden auf sich. Er trug sie wie ein Kleid auf seinem Leib. Jesus nahm sie und trug sie auf das Holz. Mit dem Holz ist hier das Kreuz natürlich gemeint. Und Begriffe wie Leib und Holz, das hat Petrus nicht aus Lust und Laune gewählt. Petrus wendet sich damit an eine ganz bestimmte Zielgruppe, an die Sklaven. Die Sklaven haben ihre Arbeit mit ihrem Leib getragen und ausgeführt. Und das Kreuz war eine Hinrichtungsart, das ihnen vor allem vorbehalten war. Der damalige Hörer konnte vermutlich genau nachempfinden, was es bedeutete, den Kreuzweg zu gehen. Wir brauchen dafür ein bisschen mehr Fantasie und einen Mel Gibson-Film. Die Bedeutung dieses Ereignisses betont Petrus mit einem wunderschönen Chiasmus einer Überkreuzstellung. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben können. Bam! Da haben wir es. Wir sind eigentlich dem Tod ausgeliefert. Eigentlich ist die Sünde unser Verderben. Doch da kommt Jesus und er trägt unsere Verfehlung auf seinem Leib ans Kreuz. Dadurch sind wir frei von der Schuld. Und wenn wir frei von der Schuld sind, dann sind wir in Gerechtigkeit. Dann haben wir ein Leben in Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist pures Leben und ein pures Geschenk von Gott höchstpersönlich. Doch damit er das Geschenk machen konnte, musste zunächst der erste Aspekt erfüllt werden. Wir erinnern uns, der Zorn und die Bestrafung, das konnte keiner auf sich nehmen als sein eigener Sohn. Wie so oft in diesem Text wiederholt sich Petrus. Er betont damit, wie wichtig dieses Ereignis ist. Durch Jesu Wunden, dadurch, dass er litt, können wir heil werden. Er, der ohne Sünde war, nimmt unsere Schuld, damit wir gerecht werden. Das ist so verrückt, dass es wieder genial ist. Warum schreibt Petrus das alles überhaupt? Er wendet sich vor allem, wie wir schon gehört haben, an die Sklaven, die sehr viel Leid ertragen müssen wegen ihren Herren. Aber genauso wendet er sich auch an die Christen, die verfolgt werden und denen es nicht besser geht als Sklaven. Und er schreibt diesen Text zur Ermutigung. Er möchte sie motivieren, trotz allem an ihrem Glauben festzuhalten. Petrus weist auf ihr Leben vor ihrer Bekehrung hin. Und da beschreibt er sie, dass sie umherirren und dass sie dem Tode ausgeliefert sind. Er vergleicht sie mit verlorenen Schafen. Wenn Schafe ihre Herde verlassen, dann sind sie dem Tod ausgeliefert. Sie werden von einem wilden Tier gerissen oder müssen verhungern. Doch Jesus gibt ihnen neue Hoffnung. Er kommt als guter Hirte und holt sie in seine Herde. Damit gibt er ein Versprechen ab. Er bleibt bei ihnen und begleitet sie. Als guter Hirte achtet er auf sie. Das endet nicht in dieser Welt, sondern reicht bis nach dem Tod. Ein Leben in Gerechtigkeit ist mit einem Freispruch nach dem Tod verbunden. Jesus wird für unsere Seelen, wie es in dem Text heißt, eintreten, damit wir vor dem Endgericht freigesprochen werden. Gott ist kein distanzierter, drohender Richter. Im Gegenteil, er hat leidenschaftlich eingegriffen. Er hat alles gegeben, was er hat, damit wir gerettet werden. Gerechtigkeit Gottes ist pure Gnade und nicht Gericht. Gerechtigkeit Gottes ist hingebungsvolle Liebe. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr Gerechtigkeit hört, nicht mehr an Gesetze und Gebote denkt, sondern an den Freispruch, der uns geschenkt und verheißen wurde. Ein Freispruch, der uns ermöglicht, wieder eine gerechte Beziehung mit Gott zu führen. Ich habe den Text durch meine Exegese immer mehr und mehr lieben gelernt und entdeckt, dass darin die volle Kraft des Evangeliums steckt. Bei mir hat er auf jeden Fall das geschafft, wofür er geschrieben wurde. Er hat mich in meinem Glauben ermutigt. Er hat mir bewusst gemacht, warum ich vor langer Zeit Jesus als Hirten in mein Leben reingeholt habe. Andererseits hat er mir vor Augen geführt, was wahre Gerechtigkeit ist. Wenn ich Gottes Gerechtigkeit in diese Welt bringen möchte, bedeutet das nicht, dass ich über andere richte. Und es bedeutet auch nicht, dass ich über mich selbst richte. Es bedeutet eher, dass ich versuche, in eine rechte Beziehung mit anderen zu kommen, dass ich Beziehungen wieder zurechtrücke. Wieder ein rechtes Verhältnis zu Gott habe. Ich kann die Beziehung und Treue zu Gott pflegen und ihm wieder bewusst Zeit einräumen, die ich mit ihm verbringen möchte, ihm Raum geben, dass er wieder in meinem Leben wirkt. Ich kann mich aber auch für ein rechtes Verhältnis zu meinen Mitmenschen bemühen. Zum Beispiel, wie schon im Alten Testament Gott geboten hat, für meine Kleidung und Speisen das zu bezahlen, was sie wert sind und darauf zu achten, dass das ankommt, wo es produziert wurde. Aber auch mein Nächster, mein Nachbar, meine Familie, meine Freunde, dass ich dort in eine gerechte Beziehung gerückt werde. Es gibt noch viele andere Wege und jeder von euch fällt bestimmt was anderes ein. Doch bei allem muss einem trotzdem weiterhin bewusst bleiben, dass man nicht vollkommen gerecht werden kann aus sich selbst. Wir können nichts schaffen, dass wir gerecht werden, denn sonst hätte dieser Unschuldige vor 2000 Jahren nicht ans Kreuz gehen müssen. Darin liegt nämlich die endgültige Kraft der Heilsgerechtigkeit. Und schließlich möchte ich mit einem Wort von eines Mannes enden, der in seiner Kammer saß und die Gerechtigkeit Gottes wiederfand, Martin Luther. So groß vorher mein Hass war, mit dem ich dem Wort Gerechtigkeit Gottes begegnet war, so groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als allersüßste Wort rühmte. Denn im gewöhnlichen Leben nennt man Gerechtigkeit die Tugend, die jedem gibt, was sein ist. In der Schrift ist der Glaube an Jesus Christus die Gerechtigkeit. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, mit denen ihr nochmal selbst über das Thema nachdenken könnt und das vertiefen könnt. Und dafür haben wir gleich Zeit. Da hören wir ein Lied und da könnt ihr einfach für euch drüber nachdenken. Und danach möchte ich euch einladen, dass ihr mit euren Nachbarn, wenn ihr mögt, noch ein bisschen euch austauscht, was euch wichtig geworden ist und was ihr euch überlegt habt. Außerdem haben wir auf den Tischen mehrere Zettel ausgeteilt, auf denen ihr aufschreiben könnt, was euch wichtig geworden ist, was ihr mitnehmen wollt. Denn wenn man etwas aufschreibt, dann bleibt einem das besser im Gedächtnis und ihr könnt euch dann auch noch im Alltag daran erinnern lassen. So, die Fragen hören wir genau. Die lese ich nochmal gerade vor. Wo begegnet mir Gerechtigkeit und wo fehlt es mir an Gerechtigkeit? Wie stelle ich mir ein Leben in vollkommener Gerechtigkeit vor? Lebe ich in einer gerechten Beziehung zu Gott, dem Menschen? Wie kann ich konkret Gerechtigkeit leben?